William, du kannst die erste Folie schon ranmachen. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Gott begegnen dürfen. Und in meiner Predigt geht's heute weiter um Jesaja 40. Da habe ich ja letztes Mal mit angefangen. Und heute wollen wir vor allen Dingen Gottes Erhabenheit und Gottes Macht anschauen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, Gott ist ein Gott des Trostes. Gott ist ein Gott, der Hoffnung und Zuversicht schenkt. Und Gottes Herrlichkeit lebt in uns. Und heute möchte ich weiter eintauchen in diese Bilder, die Jesaja im Hinblick auf Gottes Erhabenheit und Macht und auch die menschliche Nichtigkeit im Vergleich dazu malt. Ich glaube, wenn wir nicht erkennen, dass Gott der ist, der uns liebevoll tröstet, uns trägt, uns schützt und versorgt, aber auch der, der eben alle Macht im Himmel und auf Erden hat, wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir nie seine Größe und Herrlichkeit sehen können. Bleiben wir irgendwo auf dem Weg stehen und stützen uns auf unsere eigene Kraft und laufen ganz schnell in die falsche Richtung und fangen an, selber Gott zu spielen. Gott sitzt auf dem Thron. Das ist ein Bild, das mich seit einiger Zeit begleitet. Er hat wirklich die Kontrolle und ist durch seinen Geist in jedem Gläubigen gegenwärtig. Und somit ist er hier, heute, jetzt, mitten unter uns. Und wir dürfen seine Macht, seine Kraft erleben. Wenn wir uns das Wesen Gottes anschauen, ist es so überwältigend groß, dass wir eigentlich immer wieder neue Aspekte davon erfassen. Und ich möchte jetzt ganz kurz nochmal den Blick auf ihn als Hirten werfen. Und dann möchte ich rüberschwenken auf diese Erhabenheit und Macht Gottes. Denn es heißt in Jesaja 40, 9, Vers 11, Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg, sprich mit lauter Stimme. Jerusalem, du Freudenbotin, sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, da ist euer Gott, oder siehe, da ist euer Gott. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Er regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft, wird mit Macht verkündet. Es ist die frohe Botschaft, die überall verkündet werden soll, ausgehend von Jerusalem, Zion, dem Ort, wo Gottes Herrlichkeit so lange thronte. Und auch der Ort, in dem Jesus Christus als Messias geoffenbart wurde und somit neu die Herrlichkeit Gottes aus Zion aufstrahlte. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, das haben wir schon gehört, gilt die frohe Botschaft nun nicht mehr nur den Juden, sondern allen Menschen. Und wir sehen hierin die Erfüllung dieser frohen Botschaft. Wir, die wir jetzt diesen Text lesen. Das Volk damals musste sich festhalten an dieser Verheißung, dass der Messias kommen würde, dass er irgendwann dieses Friedensreich aufbauen würde, dass er in Jerusalem erscheinen würde. Wir dürfen in dieser Gnadenzeit Gottes leben. Wir haben die volle Offenbarung in seinem Wort. Wir sehen sein Wirken und Handeln unter den Völkern in allen Zeiten. Und wir erwarten voller Freude den Abschluss dieser Zeit. Sein zweites Wiederkommen und die Aufrichtung seines ewigen Friedensreiches. Wir leben somit in einer anderen Zeit als damals das Volk Gottes, das ja in der Verbannung zu dieser Zeit lebte. Wir haben gehört, sie waren Sklaven in Ägypten, wurden freigesetzt, kamen in die Wüste, irrten da 40 Jahre umher, weil sie immer wieder sich gegen Gottes Wort aufgelehnt haben und selber Gott sein wollten. Und so dürfen wir heute einen Rückblick darauf sehen als Christen und erkennen, dass Gott in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft Pläne hat und mächtig wirkt. Und dass all das auch eng miteinander verbunden ist. Und ich sage mal, wir brauchen die ganze Sicht, um den Heilsplan Gottes wirklich zu erkennen und voller Freude in diesem Heilsplan zu leben. Wir dürfen diese Botschaft als Freudenboden voller Kraft und ohne Furcht verkünden. Denn der Messias ist zu seinem Volk gekommen und hat es freigesetzt. Hier finden wir in diesem Text dreimal den Ruf oder ja, siehe. Und wir können dieses siehe, da kommt euer Gott, auch in Bezug auf Jesus Christus anwenden. Wir können das eigentlich mit dem Neuen Testament verbinden. Also hier in Jesaja 40,9 heißt es, siehe da euer Gott. Und in Johannes wird Jesus als Sohn Gottes, als Wort, als Gott vorgestellt. Es gibt dann noch andere Verse in Jesaja 42,1, da heißt es, siehe mein Knecht. Und das wird uns vorgestellt im Markus-Evangelium, wo Jesus wirklich als Diener, als Knecht beschrieben wird. Dann gibt es Prophezeiungen in Sacharja 6, Vers 12. Da heißt es, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Und das erinnert uns an das Lukas-Evangelium, wo besonders die Menschlichkeit Jesu hervorgehoben wird. Und in Sacharja 9, Vers 9 heißt es, siehe, dein König wird zu dir kommen. Also Gott hat immer wieder gesprochen und in Matthäus Evangelium wird uns Jesus eben als König, der kommt, vorgestellt. Das Alte und das Neue Testament sind eng verbunden. Und wir sehen im Neuen Testament, wie sich diese frohe Botschaft, die hier schon angekündigt wurde, ausbreitet. Er kommt, wird seinem Volk zugesichert, und zwar als ein Starker, heißt es in Vers 10. Sein rechter Arm übt die Herrschaft aus. Und dieses erste Siehe richtet unseren Blick auf ihn als Herrn. Es zeigt seine Macht und es zeigt, er wird die Herrschaft antreten. In Vers 11 wiederholt sich das Siehe nochmal und hier legt es ein Blick auf das, was er mitbringt, den großen Lohn für die Treuen und für die Feinde seines Volkes Vergeltung. Er zeigt sich hier als Sieger und auch als Richter. Und Gottes Volk wird eines Tages erkennen, dass Christus der Messias ist. Und das liegt noch in der Zukunft. Wir haben natürlich schon Juden, die das erkannt haben, die Christus nachfolgen. Das ist aber noch eine kleine Zahl. Und irgendwann wird Gott sich so offenbaren, dass alle Juden, alle aus seinem Volk wirklich erkennen, er ist der Messias. Sie werden ihn als Herrn erkennen, als Adonai, den König Israels, den König der Könige, als Herrn Jahwe, der alle seine Verheißungen erfüllt. Aber sie werden ihn auch als den wahren, als den guten Hirten und den großen Hirten Israels erkennen. Er kam als der gute Hirte, starb als Hirte, der sein Leben für die Schafe gab und er kommt wieder als Hirte, auferstanden von den Toten und er wird diesen Überrest zu sich versammeln. Er wird all seine zerstreuten Schafe sammeln und sie wirklich mit seiner besonderen Fürsorge umgeben. Und wir sehen, sein Kommen bringt Erlösung, es bringt Segnung und es bringt Trost. Und das wirkt sich auch hier in unserer Gegenwart als Gläubige aus. Wir haben immer wieder Zeugnisgottesdienste gehabt, wo wir erzählt haben von dem, was Jesus in unserem Leben tut, wirkt. Wenn wir uns zu Gott hinwenden, wenn wir uns wirklich Jesus unterstellen als unserem Herrn, als Erlöser und ihm nachfolgen, dann wirkt es Erlösung, Segnung und Trost. In seiner Nähe finden wir wirklich Ruhe, finden wir Versorgung. Und so möchte ich heute aufrufen, lasst uns wirklich Verlangen haben nach mehr. Das hat ja heute auch schon hier ja so einen Widerhall gehabt. Und ich glaube, wenn wir wirklich diesem Großen, diesem Guten, diesem Liebevollen Hirten nahe sind, wenn wir ihm folgen, dann passiert etwas. Und das wollen wir im nächsten Abschnitt nochmal erkennen. Wir wollen wirklich sehen, wie groß ist Gott. Er ist der Hirte, der sein Lamm auf dem Arm nimmt, es beschützt, versorgt und tröstet und es wirklich nah an sein Herz hält, damit es alles hat, was es braucht. Und ich liebe dieses Bild. Aber ich liebe auch das Bild seiner überwältigenden Größe, seiner Erhabenheit, seiner Macht. Es heißt nun weiter, ab Vers 12, wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Ich meine, wenn wir mal unsere Handspanne sehen, die ist nicht gerade groß. Ich glaube, sind das 20 Zentimeter, keine Ahnung, ein bisschen mehr. Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Und dann heißt es hier, das ist, ich finde, ein richtig starkes Bild, die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer. Na, ihr wisst, wenn ihr so einen Eimer ausschüttet und dann so der letzte Tropfen darunter tropft, das ist nicht so viel, ne? Wie ein Staubkorn auf einer Waage. So ein einzelnes Staubkorn kann man kaum sehen, ne? Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Dann geht's weiter, Vers 16. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und alle seine Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Also, dass Gott würdig ist, ne? Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Wer also könnte Gott gleichen? Oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Götzenbilder werden von Handwerkern gegossen, von Goldschmieden vergoldet und mit silbernen Ketten verziert. Wer zu arm für eine solche Gabe ist, muss Holz nehmen, das nicht fault, und einen geschickten Handwerker aufsuchen, damit er ihm ein Götzenbild anfertigt, das nicht wackelt. Götze sind nichts. Handgemacht. Alles, was wir selber machen, verehrt nicht Gott. Sie können nicht hören, sie können nicht sehen, heißt es in einem Lied. Ab Vers 21. Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Wurde euch das nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr keine Einsicht darüber gewonnen, worauf die Erde gegründet ist? Gott thront hoch über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie einen Schleier und breitet ihn wie ein Zelt aus. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und gesät, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er über sie hinweg und sie müssen verdorren. Der Sturm trägt sie davon wie Spreu. Also Gott ist auch Herr über all die Großen dieser Welt. 25. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Und dann kommt der letzte Abschnitt. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die auf den Herrn harren oder warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Gott besitzt eine unbegrenzte Weisheit, Größe, Majestät und schöpferische Kraft. Und wenn wir diese Worte lesen, dann sollten wir ihm doch anfangen zu vertrauen. Er ist der, der uns wirklich aus allen Umständen retten kann, und sein Reich ist ein ewiges Reich. Auf den Herrn hoffen bedeutet, dass wir ihm wirklich unser ganzes Leben unterstellen, ihm völlig vertrauen und ihm treu dienen. Wir warten geduldig und einsichtig auf die Erfüllung seiner Absichten und Verheißungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben das Warten verlernt. Wenn ich das Volk Israel angucke, die haben ganz schön lange Wartezeiten. Ganz schön lange Wartezeiten, in denen Gott auch schwieg, bevor Jesus dann kam. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte immer alles schnell erledigt haben. Ich mag das, wenn Dinge schnell passieren. Und manches Mal stehe ich dann vor meinem Schöpfer und sage, Herr, das könnte doch alles viel schneller gehen. Und er sagt, warte. Vertraust du mir? Und dann ist das die Frage, die ich beantworten muss. Vertraue ich ihm? Und dann sage ich, ja, Herr, ich vertraue dir und deswegen nehme ich die Wartezeit hin. Aber ich habe gelernt, er kommt nie zu spät. Wenn wir unsere Hoffnung auf ihn gesetzt haben, dann werden wir lernen, uns wirklich in jeder Not an ihn zu wenden. Und zwar direkt an ihn. Manchmal gehen wir noch so Umwege. Versuchen durch Menschen oder durch irgendwelche Dinge Hilfe zu erfahren, anstatt direkt zu ihm zu gehen. Aber wir wissen, wenn wir ihm vertrauen, er ist die Quelle aller Hilfe. Und zwar die einzige Quelle. Es gibt keine andere. Und Gott verheißt denen, die auf ihn vertrauen, seine Kraft, die uns belebt und erfrischt, wenn wir aufgrund von Leiden und Schwierigkeiten erschöpft sind. Er verheißt uns die Fähigkeit, uns wirklich so über unsere Schwierigkeiten zu erheben, wie dieser Adler, der sich durch die Lüfte schwingt. Er verheißt uns die Fähigkeit, geistlich zu laufen, ohne zu ermüden und ständig Fortschritte zu machen, ohne aufzugeben. Auch wenn es scheint, dass Gottes Plan sich verzögert. Gott verspricht dem, der ihm gläubig folgt, dass er ihn mit allem versorgt, was er braucht, und zwar zur rechten Zeit. Ich hatte gestern, als ich im Gebet war, den Eindruck, ich soll euch noch die Stelle aus Jesaja 63 vorlesen. Und das möchte ich jetzt tun. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Bezieht das mal auch auf euch, denn er hat auch euch gebildet und geschaffen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Weiter will ich gar nicht gehen. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott uns das wirklich so zusprechen möchte. Manchmal sind die Umstände unseres Lebens sehr schwer zu ertragen. Und vielleicht fühlst du dich in so einem Fluss, der immer tiefer wird. Und du hast das Gefühl, ich bin am Versaufen. Gleich kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und hier spricht Gott dir zu. Er wird nicht zulassen, dass die Ströme dich ersäufen. Vielleicht gehst du durch ein Feuer und hast das Gefühl, ich verbrenne. Und auch da spricht er dir zu. Es wird dich nicht versenken und es wird dich nicht verbrennen. Er ist Gott, der Heilige Israels, unser Erretter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen, dass er der Erhabene ist, dass er der Mächtige ist, dass er dieser große Hirte seiner Herde ist, dass er auf dem Thron sitzt. Und deswegen möchte ich jetzt noch das Lied "Der König kommt" mit uns hören und möchte euch bitten, euch diesen König wirklich mal vorzustellen. Wie würden wir reagieren? Wie würden wir ihn empfangen? Und was würde seine Gegenwart ausmachen? Und er hat versprochen, er wohnt in jedem von uns. Also er ist da, er ist gegenwärtig. Lasst uns jetzt eintauchen in dieses Lied wirklich mit diesen Gedanken, dass Gott der Erhabene, der Mächtige ist und der gute Hirte seiner Schafe, der tröstet und versorgt, aber der auch seine Macht erweist, der Völker hingegeben hat, um sein Volk zu retten. Und so rettet er auch uns heute aus all dem, was uns gefangen nehmen möchte, festhalten möchte, verbrennen, ersäufen möchte. Er hat seine Macht nicht verloren. Er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.